Wusstest du, dass TK Maxx immer die besten Markendeals hat? Duftkerzen für alle, Sportoutfits, stylische Pieces für dein Zuhause, Designer-Handtasche, check, check, check. Bei TK Maxx findest du große Marken zu unglaublichen Preisen. Psst. Im Onlineshop auf tkmaxx.de kannst du rund um die Uhr die besten Markendeals shoppen. TK Maxx, immer der bessere Deal im Store und online.
Wieder live von ihrem Toyota-Partner mit diesem Leasing-Auftakt. Der neue Toyota Yaris-Hybrid. Ab 179 Euro im Monat, ohne Anzahlung. Seine Sicherheitsassistenten laufen mit und ja, ab ins Netz mit voller Konnektivität. Auch am Start die Toyota Team Deutschland Sondermodelle. Ohne Anzahlung geht's in die nächste Runde. Jetzt los sprinten zu Ihrem Toyota-Partner.
Bist du jetzt eingeschlafen oder?
Nein, ich denke gerade.
Pops, Pops. Pops, 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 Pops.
Oh Gott, yes!
Holy mac and cheese balls.
Unbelievable, man. I don't fucking understand what
Formula One
was doing.
Wir wissen oft auch nicht, was wir tun.
Ich wollte gerade sagen, wir auch nicht.
Aber wir machen auch heute wieder eine wunderschöne Episode zum Großen Preis von Australien.
Schauen wir mal, was draus wird.
Ich fand es richtig, richtig cool, dass das Rennen in Australien wieder war. Für mich ist das jetzt sowas wie Corona ist vorbei.
Der Startschuss in ein neues, altes Leben quasi.
Ja. Eben, weil das ja damals abgesagt worden ist von einem Tag auf den anderen, wo schon alle dort waren.
Und stimmt.
Und jetzt waren da fast eine halbe Million Leute zuschauen. 400 irgendwas, 1000 Menschen. Also für mich ist Corona vorbei.
Hackerl drunter.
Und was sagst du zu so einem frühen Rennen?
Ich finde es eh gut, ne, wie man hört. Ich bin immer ein bisschen verschlafen. Ich bin wirklich brav um 5.30 Uhr heute aufgestanden. Weil um 5.40 Uhr die Vorberichterstattung im ORF begonnen hat, war wirklich großartig, also, dass ich dabei war.
Die haben sich sicher auch gefreut.
Ich hoffe auch, dass die sich alle gefreut haben. Ich war ein bisschen müde beim Rennen. Ich muss auch ehrlicherweise eins zugestehen. Ich hoffe, da ist mir niemand böse. Dann habe ich geschaut und warte eben auf den Start und schaue gefühlt in mein Kaffeeheferl hinein, also so. Gefühlt ist für mich eine Sekunde vergangen. Ja. Im Endeffekt habe ich die Formation Lab verpasst und war total verwirrt, dass das dann der Start war. Also,
so ein Sekundenschlaf sozusagen.
Ja, ja. Also wahrscheinlich bin ich eingeschlafen und habe gedacht, ich habe ins Café hier voll geschaut. Na klar. Ja. Nein, aber an sich, liebe Beate, finde ich es cool, weil man kann früher aufnehmen, man hat irgendwie dann noch was vom Sonntag und das mag ich.
Ja.
Wie ist es dir ergangen oder wie gefällt dir das eigentlich?
Na, ich hab
meine Stimme, Entschuldigung, eigentlich?
Ich habe mir den Wecker 10 Minuten vor Start gestellt, weil mir gedacht habe, so gern ich den ORF habe, ich nutze jede Minute, die ich schlafen kann. Und generell finde ich so Morgenrennen richtig cool, eben weil du es ja auch schon gesagt hast, Caro, man hat da noch die Gen. Bin ich so langweilig?
Nein. So, was hast du gesagt?
Fall, jetzt bin ich ganz durcheinander. Ich finde das eigentlich cool, weil man eben, wie du es ja gesagt hast, Caro, man da noch irrsinnig viel vom Tag hat. Das heißt, jetzt ist Sonntagvormittag und man kann einfach ein Hackerl machen, weil das einfach erledigt ist, Formel 1 schauen. Und ich finde, man könnte so jedes dritte Rennen so ein Morgenrennen machen, so ein bisschen Morgensport. So jedes
finde ich gut. Vielleicht kann man da noch diskutieren und sagen, vielleicht nicht gleich um 7 Uhr früh, weil nicht besser am Sonntag um 7 Uhr in der Früh. Das sind normalerweise Uhrzeiten, wo ich nach Hause gekommen bin. Ne? Und da jetzt, also heute 5.40 Uhr war normalerweise Partyart und heute so, aber bin ich absolut bei dir, weil gerade im Sommer denkt man sich oft so, oh Mann, es ist noch so schön, ich würde gern irgendwie draußen bleiben, ich würde gern schwimmen gehen und dann kannst du das abhackeln am Vormittag, gehst noch schwimmen, machst noch was, weil es ist länger hell.
Und da kommen wir auch schon zum nächsten Thema, der Las Vegas Grand Prix. Da haben wir letztes Mal schon geredet, so, oder wie blöd ist das, wenn die ein Nachtrennen machen, das ist dann am Montag früh bei uns. Jetzt haben die das bei ihnen auf Samstagnacht verschoben, die fahren jetzt in der Nacht und bei uns ist es dann quasi am Sonntag in der Früh. Weil man auch denkt, so, es ist irgendwie für die ganzen Fans aus den USA komplett geschissen, weil die immer zu unmöglichen Zeiten aufstehen müssen oder schauen müssen, wenn sie Formel 1 interessiert sind. Dann haben sie auch noch ein Rennen in den USA und dann fahren die in der Nacht.
Nachtrennen sind, finde ich, eh cool. Also vor allem Las Vegas in der Nacht hat mehr Style als Las Vegas untertags.
wenn es dir einpasst irgendwo, gehst du einfach ins Casino und spielst dabei. Probierst dort.
Korrekt. Ich bin sehr gespannt. Da sieht man, sie haben die vier oder wer auch, ja, die vier hat das, glaube ich, sogar selbst veranstaltet. Die hören Formula One. Sie schauen drauf, dass es uns gut geht.
Genau.
Punkt.
Und wirst sehen, nächste Saison wird es jedes dritte Rennen ein Frührennen sein.
Mhm. Da haue ich jetzt einen Zehner in den Wetttopf. Wer ist dabei?
Mit 5 Euro.
Mit 5 Euro? Wer von unseren Hörerinnen und Hörern dabei sein möchte, der geht auf unsere Website. Man kann uns Eclairs kaufen oder auch bei unserer Wette mitmachen.
Ein Eclair-Wetteinsatz. Und da sind wir auch schon beim anderen Thema. Oh mein Gott, was sind das heute für Übergänge?
Der Leclerc der Woche.
Und da ein riesengroßes, fettes Dankeschön an den David.
Dankeschön.
Er hat uns eine Runde Frühstücks-Eclairs sozusagen aufgegeben. Er hat es uns geschickt in einen Backel.
Ja.
Er hat es uns ausgegeben. So. Und nicht nur das, der hat auch beim Webshop was gekauft, nämlich ein Formula One Heferl. Der hat seinen Morgenkaffee für das Australien-Rennen und für die Quali aus dem Formula One Heferl getrunken.
Ich habe gehört, der Kaffee im Formula One Heferl soll besonders gut schmecken.
Und auch wie ihr zum Webshop kommt, da haben wir lustige Leiberl mit lustigen Sprüchen drauf. Mhm. Das findet ihr natürlich auch auf unserer Homepage www.formula1.at. So, dann, was wir letztes Mal komplett vergessen haben, vor lauter Saudi-Arabien-Bashing, an die unpopuläre Meinung.
Stimmt.
Da ist nämlich auch was reingekommen. Da hat uns der Simon über WhatsApp nämlich eine Sprachnachricht geschickt, und zwar folgende.
Über WhatsApp oder über Instagram?
Ups, es ist noch früh, wir haben ja gar kein WhatsApp, gell?
Stimmt.
Über Instagram hat er uns eine Sprachnachricht geschickt. Bitte, Caro, spiel sie uns doch mal vor.
Sehr gerne.
Hallo, ich probiere mal einen Gedanken mit euch zu teilen im Sinne von unpopulärer F1-Meinung. Und zwar, ich bin immer noch der Meinung, dass wir zu wenig Teams haben. Jetzt, wo Andretti einsteigt, sind wir ja bei 22 Fahrern wieder. Aber ich finde, das reicht der Talentförderung nicht. Wir brauchen mindestens 24 Fahrer, also noch ein neues Team mehr, damit genügend Talente aus der GP2 oder aus Indica den Weg in die Königsklasse finden und sich dort messen können, um ein bisschen der Cash-is-King-Politik, wie es Lewis Hamilton mal gesagt hat, zu entgehen. Sonst werden wir keine Stories à la Daniel Ricciardo mehr erleben. Liebe Grüße.
Liebe Grüße zurück. Caro, was sagst du? Mehr Teams gut oder schlecht?
Mehr Teams finde ich gut und interessant. Dafür vielleicht weniger Rennen. Das wäre für mich der Kompromiss.
Damit es einen Ausgleich gibt im Universum, oder wie?
Korrekt, damit da wieder eine Balance drinnen ist. Finde ich sehr interessant. Die Frage ist natürlich, bis wohin geht das dann? Ja, ich sage mal, ein, zwei Teams noch dazu, okay. Aber je mehr Leute dann mitmachen oder je mehr Fahrer dann in der Formel 1 dabei sind, sollten es dann im schlimmsten Fall mal 50 sein, verliert es ein bisschen den Sparkle. Also diese Besonderheit, unter den besten 20 zu sein, kommt natürlich auch darauf an, was reißt das Team. Ja? Also wir brauchen sicherlich kein neues Haas 2020 oder Aston Martin 2022, weil es ist schade dann eigentlich drum. Ja? Andererseits, why not? Offen für Neues.
Ich kann mich mit dem Gedanken so überhaupt nicht anfreunden. Ich finde einfach so, das Fahrerfeld, wenn es aus 20 besteht, das ist so eine schöne runde Zahl. Mhm. Ich finde auch 22 schon nicht schön. Und ich finde auch 24 auch nicht schön. Und es tut sich ja so schon extrem viel auf einer Strecke. Und ich bin bei Formel 3 immer maßlos überfordert, weil da gefühlt 100 Leute fahren. Und ich weiß nicht. Natürlich auf der einen Seite, du hast mehr Teams, du hast mehr Möglichkeiten dann. Aber ob das im Endeffekt dann wirklich was gegen die Cash-is-King-Politik hilft, ich weiß nicht. Dann kauft sich halt irgendjemand anders dann ein, ne?
Ich wollte gerade sagen, das ist, glaube ich, etwas, das ist ein Formel-1-Ding und das wird nie wieder von der Formel 1 wegkommen.
Ja. Man wird das zwar nie machen, aber ich hätte ja folgenden Vorschlag, dass einfach das Team das Letzte wird, so wie bei der Fußball-Bundesliga, dass du einfach absteigst. Dieses Team muss dann halt wirklich ein Jahr aussetzen und hat eben dann ein Jahr Zeit für Entwicklung und wirklich da zu schauen, auch, wo, keine Ahnung, vielleicht... Ich weiß nicht, was du mit den Fahrern dabei machst, aber da kann man sich dann irgendwie ein Programm irgendwie auch ausdenken, dass man da wirklich gemeinsam arbeitet für ein Auto für das darauffolgende Jahr, weil da hat man natürlich dann die Möglichkeit, wieder einzusteigen, weil ja dann wieder das letzte Team aussteigt. Und also sagen wir uns ehrlich, so wie es jetzt ausschaut, braucht man einen Aston Martin wirklich?
Nein, leider.
Oder wenn zur Halbzeit ein Team noch immer 0 Punkte hat, kann einfach ein anderes Team einsteigen.
Es wird ausgewechselt.
Genau, so, okay, ihr habt so eine halbe Saison Zeit gehabt.
Ciao.
Genau, dass man so ein, zwei Teams immer im Talon hat, die halt gerade nichts racen und eben so denen dann die Möglichkeit gibt. Wird zwar nie umgesetzt, aber man wird ja noch träumen dürfen.
Natürlich. Also unpopuläre Meinung haben wir hinter uns.
Haben wir durchdiskutiert. Wir brauchen was Neues zum Diskutieren. Das heißt, schickt uns doch eine Sprachnachricht über Instagram, jetzt habe ich es richtig, oder nehmt es am Handy mit der Memo-Funktion auf und schickt uns das über unsere E-Mail-Adresse.
Box, box, box.
At Famula1.at.
Und bevor wir zu den Teams natürlich kommen, müssen wir auch unseren heutigen Gast mal vorstellen. Und zwar ist es der Antti Konzers, das ist der Performance-Coach von Sebastian Vettel. Der hat sich Zeit genommen, mit uns zu plaudern. Und das ist auch wirklich ein richtig cooler Dude.
So. Voll.
Hätten wir da mal schon allerhand geklärt. Ich finde es arg, wie produktiv wir an einem Vormittag sind. Das geht zack, zack, zack.
Gell? Ich bin seit 5 Stunden bin ich schon wach.
Oh, eigentlich,
gell? Ich bin fix und fertig, aber schauen wir mal. Frag in der Zwischenzeit, sollte ich mal mich nicht bewegen oder nicht reagieren? Ruf mich an oder schrei mal oder so.
Bei dir weiß man nicht, bist du frozen oder bist du eingeschlafen?
Ja, stimmt. Ist es das Internet oder bin es ich? Man weiß es nicht.
Ich glaube, das zack, zack, zack ist bei mir deshalb einfach, weil ich schon den 20. Kaffee trinke.
Das ist gescheit. Ich wollte mir vor der Podcastaufnahme einen Kaffee machen, liebe Beate, weil ich mir gedacht habe, Vollgas. Und dann steht da Wasser nachlernen, habe ich mir gedacht, kein Problem. Tropfschale lernen, habe ich mir gedacht, Jesus. Und dann kam, bitte reinigen Sie die Kaffeemaschine, habe ich mir gedacht, leck mich am Arsch. Jetzt trinke ich Wasser. Das ist natürlich großartig. Ne?
Oh Gott, das ist bitter. Und meine schreit bitter. Schon seit einem halben Jahr, bitte entkalken.
Und du machst das nicht? Beate.
Na, ich sehe es immer noch, wenn ich Kaffee trinke. Und wenn ich einen Kaffee trinke, kann ich nicht entkalken. Ich glaube, das mache ich heute Nachmittag. Ich glaube, das ist Nachmittagsbeschäftigung.
Ja.
So nach 30 Kaffee bin ich bereit. Wuhu, tschakka, jetzt entkalke ich die Kaffeemaschine. Let's go. Passt.
Ja.
Haben wir die Teams durch.
Haben wir gerade gedacht, welchen Übergang machen wir jetzt von Entkalken zu Formel 1 Grand Prix?
Ja, wo ein bisschen der Kalk drauf ist. Wir sollten auch einmal so ein bisschen entkalken. Zum einen war es wirklich mal schön, dass Sebastian Vettel wieder zurück ist. Und dann ist er im FP1, was nicht gefühlt 2 Minuten im Auto, brennt das Auto. Von FP3 wollen wir ja gar nicht erst reden, weil ja da beide Aston Martins dann in der Wand drin waren. Und da ein kurzer Witz, der neue Teamchef von Aston Martin ist ja der Mike Craig. Da hat es bei denen gemacht. Craig. Sprung in der Windschutzscheibe, K-Klasse anrufen, wenn es Vollkasko haben, zahlst die Versicherung.
Also liebe K-Glas, sollte uns irgendwer von K-Glas hören, liebe K-Glas Marketingabteilung, die Beate hat hier ein 5-Jahres-Konzept für euch entwickelt.
Ja.
Bitte auf unsere Website gehen und uns Eclairs dafür ausgeben. Ja?
Das einzig Coole bei Aston Martin oder das einzig wirklich Tolle bei Aston Martin war, glaube ich, das Team rund um die ganzen Mechaniker, die wirklich beide Autos wieder zum Laufen gebracht haben. Stroll, FP3-Crash, der dann beim Qualifying auch wieder rausfahren hat können, fährt 1 Kilometer und es ist schon wieder zum Reparieren, weil das mit dem Latifi war. Haben die dem nicht gesagt, hey, bitte pass auf die scheiß Karre auf?
Was ich auch so bitter fand, war dieser legendäre Moment, wo Sebastian Vettel auf diesem Scooter gefahren ist oder wie wir in Österreich sagen, auf einer Mopetten.
Auf einem Roller.
Und auf einem Roller. Fahr da halt so vor sich hin, haben wir gedacht, pass, schau ich gerade MotoGP oder was ist denn da los, hallo? Und dann hat er doch wirklich eine 5.000 € Strafe dafür erhalten.
Ja.
Und ich meine, okay, lass ihn mal einreden, wenn es irgendwo im 700-Seiten-Reglement steht, man darf nicht mit anderen Sachen fahren, was auch immer. Aber da hat er auch selber in einem Interview gesagt, er würde halt auch gerne mal wissen, was passiert mit dem Geld? Wohin gehen eigentlich die Strafen? Und da habe ich mir dann gedacht, stimmt, und das muss ich irgendwann einmal googeln. Also ich werde mich dann dem...
Die werden sich da ein nettes Essen machen. Jedes Mal so, okay, wenn wir Strafe
machen. Max Verstappen damals auch gesagt. Ja, stimmt. Ja. Ein guter, teurer Rotwein wird das wahrscheinlich sein.
Und der Vettel ja auch gesagt, hey, ein Wahnsinnsteam, das mit dem Auto zusammenbauen und Auto richten und er muss jetzt liefern. Die Frage ist, was liefert er dann? 3 Pizzen, 2 Cola, Knoblauchbrot?
Gags, Gags,
Gags. Gags, Gags, Gags. Ich weiß. Ja, aber noch also, ein Gag, ich bin gerade wirklich in Gag-Laune. Entschuldigung.
Hau her.
20
hau
Kaffee her. Und ich bin ein Gag-Feuerwerk.
Los.
Es hat ja der Stroll eben wegen diesem Crash mit dem Latifi eine 3-Grid-Penalty bekommen. Ne? Und der war ja sowieso schon letzter. Weil man denkt, wie blöd ist dann so eine 3-Grid-Penalty? Die bringt gar nichts. Entweder Option 1, dich fliegen wieder zurück nach Jeddah und du musst von dort starten. Oder einfach, du fährst aus der Box dann raus, weil was ist das für eine 3-Grid-Penalty, wenn du eh schon letzter bist? Oder, wenn schon niemand dann hinter dir ist, dass du einfach 3 Meter nach hinten versetzt wirst. Weil alles andere ist da irgendwie witzlos.
Stimmt. Und dann war er ja nicht einmal letzter, sondern Albon.
Ja, da haben sie noch ein Glück gehabt, dass, genau. Dass der disqualifiziert worden ist.
Ja, bam. Was für einen Unterschied hätte das gemacht, wenn er noch weiter vorne gewesen wäre? Ja, ich würde das Wochenende für Aston Martin so beschreiben. Und zwar Spain without the S. Pain.
Ja, von Pink Mercedes zu Green Williams.
Wobei, Punkterl haben es nicht gemacht, gell? Ich sage ja.
Stimmt. Dann kommen wir auch zu denen, die ja Punkterl gemacht haben. Wee, Williams. Sie haben einen Punkt gemacht, wo ich mich Sie echt frage, holy shit, wer hat sich diese Strategie ausgedacht? Ich habe ja geglaubt, ich meine, das mit Williams war ja bei Albon ja generell schon mal lustige Geschichte, weil der ja von der Quali disqualifiziert worden ist, weil zu wenig Sprit im Tank. Haben wir da schon so zum Scherz dann gedacht, so, oh mein Gott, haben die Williams jetzt nicht mal mehr Geld zum Sprit kaufen? Weil wir wissen alle, wie teuer die Spritpreise geworden sind und die leiden da jetzt drunter. Und als der wirklich dann so lang mit den Reifen draußen war, haben wir gedacht, oh mein Gott, ist denen auch noch das Geld für die Reifen ausgegangen und die müssen jetzt durchs Paddock laufen und andere Teams fragen so, hey, habt ihr uns noch für einen Reifen für uns, den ihr uns vielleicht schenken könntet?
Borgen.
Haben es aufgetrieben und der ist dann tatsächlich 10. geworden. Der ist dann von P20 auf 10. Shampoo.
Ja, wirklich, Shampoo. Vorab kann ich schon mal sagen, Latifi war dabei. Alex Albon ist so arg gefahren, weil irgendwann einmal ist mir bewusst geworden, kurz vor Schluss, fuck, dem fehlt ja noch der Boxenstopp. Mhm. Und dann haben die das doch allen Ernstes geschafft und wir wissen alle, ich träume gerne bei der Formel 1 und habe schon gesehen, oh Gott, Albon auf P7, was ist da los? Oh Gott, nervös. Und dann, fuck, die haben noch keinen Boxenstopp. Und dann kam so die Realitätsbeate in mir hoch. Aber ich dachte, das wird nichts, das könnte scheißen gehen. Und dann fahrt er da raus und ist gerade noch P10 geworden. Also richtig cool und ich frage mich, haben sie das vergessen? oder war das natürlich taktisch total vorgeplant schon seit 3 Wochen?
Weil Elba hat am Schluss auch irgendwann gesagt, so, hey, seid ihr überhaupt noch da? Die haben echt ein Glück gehabt, weil Guanyu Zhou war echt knapp hinten dran. Mhm. Dann kommen wir auch gleich zu denen, oder?
Ja.
Alfa Romeo. Eben Guanyu Zhou wirklich knapp 11. geworden, also wirklich um ein Eitel nicht in die Punkte gefahren. Mhm. Dafür Bottas 8. Der braucht eindeutig Eier zum Überholen. Aber jetzt kommt eh Ostern, vielleicht kriegt er da welche.
Bottas ist echt wieder solide gefahren. Also Alfa Romeo kann sich wirklich glücklich schätzen, dass sie jetzt die 2 neuen Fahrer oder diese neue Fahrerpaarung dieses Jahr haben. Das rennt echt gut und okay und alles ist besser als letztes Jahr. Die haben immer noch kein TikTok. Weißt, Bottas ist der TikTok-Star bei Mercedes gewesen und dann, also was ist da los im Marketing bei Alfa Romeo?
Ja.
Entschuldigung, bitte, ihr habt ja eh einen offiziellen TikTok-Account, bitte, lass das ein Bottas machen. Grand vorbei.
Verstehe ich absolut. Danke. Ich finde das auch total schade. Oh, dafür von einem anderen Team ist jetzt jemand auf TikTok, und zwar vom Team Alpha Tauri. Yuki Tsunoda hat einen TikTok-Account.
Was, einen eigenen?
Ja.
Hör auf.
Ich meine, er hat zwar erst, glaube ich, ein TikTok, wie heißt das, gepostet, getiktok.
Oder das ist er ja wirklich. Nein, er hat nur ein Video, hat 10.000, um die 10.000 Follower schon.
Bin gespannt, ob der da noch mehr macht oder ob es das jetzt war. Und wenn, dann finde ich es eine Frechheit, weil man denkt, wir sind jetzt seit 3 Wochen auf TikTok und haben ein bisschen über 600 Follower und er postet ein Video vermutlich einmal in seinem Leben und hat so viele. Finde ich nicht fair. Yuki, schenk uns ein paar deiner Follower. Schick sie rüber zu uns.
Und jeder, der uns jetzt hört und auch auf TikTok ist und uns nicht folgt, folgt uns.
Genau.
Wir sind auch da sehr lustig.
Was ich jetzt gerade spannend finde, wir reden über alles andere, nur nicht über AlphaTauri.
Stimmt.
Weil es eigentlich auch wenig Sinn macht. Es ist ja Pierre Gasly halt 9. geworden. Hätte er denn einen Fehler, was weiß 4 oder 5 Runden vor Ende nicht macht, wäre der 8. Platz auch noch drin gewesen. Also joe. Und Yuki Tsunoda ist 15. geworden. Und so sind es mir eigentlich auch nicht aufgefallen.
Du hast alles schon ziemlich auf den Punkt gebracht. Ich habe dem absolut nichts hinzuzufügen.
Dann machen wir weiter mit einem anderen Team, wo wir eigentlich schon Erfolge gewohnt waren. Mick Schumacher besser gewesen dieses Wochenende als Kevin Magnussen. Bei der Quali und auch beim Rennen. Und ich bin ein bisschen enttäuscht, dass da dieses Mal gar keine Punkte waren. Stelle ich mir die Frage, so war das am Anfang, waren das nur Ausrutscher, dass die Punkte gemacht haben? Und sind die jetzt da, wo sie eigentlich hingehören? Aber ich hoffe, das geht noch mit vielen Punkten trotzdem weiter. Weil ich sage jetzt einfach mal, es ist Australien einfach nicht repräsentativ.
Und sie werden wieder Punkte machen. Ich fand es ja auch schön, dass diesmal in der Vorberichterstattung, siehst, jetzt freue ich mich richtig, dass ich so früh aufgestanden bin, da war nach Ewigkeiten mal wieder ein Interview mit dem Günther Steiner. Und ich fand das wirklich, wirklich cool. Hat eben mit Christian Diendorfer gesprochen. Und ich fand das einfach toll, dass auch mal wieder Günther Steiner zu sehen war, weil mich das hin und wieder echt ein bisschen nervt. Ich weiß, es gibt begrenzte Sendezeiten, aber mich nervt es, dass man gefühlt nur 3 Teamchefs sieht. Verstehe ich natürlich, weil die erfolgreichsten Teams, aber gibt es den anderen doch auch ein bisschen Platz. Und Günther Steiner meinte dann auch, beziehungsweise was Günther Steiner, ich weiß nicht mehr, oder der Moderator, ist ja wurscht. Irgendwer hat gemeint, das ist eine super journalistische Recherche meinerseits.
Na, es war 6 Uhr früh, mein Gott.
Ja, danke, Beate.
Ja.
Die haben halt so extreme Schwankungen. Und wenn der Asphalt so glatt ist und der Reifen aber dann viel Temperatur braucht, damit er in dieses Temperaturfenster kommt, da haben sie Probleme. Günter Steiner hat auch gemeint, die Motivation des Teams ist wieder da. Das ist ganz, ganz wichtig, nachdem du eigentlich ein ganzes Jahr für nichts arbeitest, nicht einmal für einen halben Punkt und nur für die goldene Ananas, ist das echt cool. Und das, da ist ein ganz anderes Feeling gerade im Team. Ich hoffe, sie machen wieder viele Punkte, weil ich fand das Bild cool, als in der Konstrukteurwertung ganz oben.
Ich finde, es tut auch sicher sehr gut, dass du den ganzen Marzipan-Clan los bist.
Haas wirkt einfach viel ausgeglichener.
Das ist so, wie wenn du mit einem Typen Schluss machst. Und dann bist du zuerst natürlich ein bisschen, aber dann, wenn du merkst, du bist dieses Toxische dann los und dann blühst du auf einmal wieder voll auf und bist wieder der Mensch, der du eigentlich sein möchtest.
Oh, das ist schön.
Kommen wir zu unserem heutigen Gast. Wir haben es eh schon angekündigt. Das ist nämlich der Performance Coach von Sebastian Vettel, der Anti-Konzas. Wie viel Zeit investiert man eigentlich vor einer Saison, um einen Fahrer vorzubereiten?
This year, for example, we had a very the year finished extremely late, so it was mid-December when the year was over. So then, when it's something like this, everybody needs a tiny bit of time off, and then it's preparation starting. Then, and we have to also remember that from there to the middle of test to the sort of mid-February when or end of February when things start, you don't have so much time. Mm-hmm. When you're looking at some other sports such as track and field or something where you have an enormously long off season, or where you can sort of really or in an organized way periodize your training and do like blocks of 4 or 6 weeks of this stage and then next 6 weeks this and so on and so on. It's not possible in this sport. You don't have the time for this. You need to be very precise on what you want to achieve, then start developing those features. And in terms of, I guess, I don't know if you're looking for hours or such. It's this might be in the winter. There might be, you might be looking at up to 20 hours a week or something when you have actually a clean week. And then during the sort of in season and when the races are on and you have also some simulator work and all kinds of things, you're more in the 10-hour range a week. So it's all, obviously this is just the average, but yeah, that's what you're looking at.
And when you're at the track for race week, how does race week look like for you?
There, my objective is to do everything I can to help him have the energy for these the things that bring him the best performance. So make sure he has all the food there. So I'm in charge of managing all the nutrition, the hydration and all these kind of things. I try to help with Britta, who's of course also there, help with everything runs with in the plan well, that there's no energy spent on things or too much time spent on things that drain too much energy. So it's a lot of energy management. Mm-hmm. It's a lot of trying to helping him be in that best possible state on Saturday and Sunday and whenever he actually jumps in the car. There's of course many people he spends time with. So this is work together with the engineer, work together with Britta, like I said, and myself too. We all try to support and help him basically keep his focus on the things that matter the most, basically.
Yeah, and about nutrition, is there a difference on qualifying day and the practice day?
Maybe for some drivers, but for us, for example, we typically have very much the same. So I think what you have to see is that there's a quite a short gap between the practice one and practice two, for example, and same practice three and qualifying. Mm-hmm. Particularly, there's not a lot of time, so you have to then think it has to be something that's very easily digestible, because obviously you are in a car and you have all these forces pressing you in different directions. So if it's something heavy, it's not going to feel very nice. So we always have something very easy to digest. So some rice and vegetables and some meat sauce, but very lean, white. So it's not fatty at all. So it has to be quick to take in.
And of course, you travel a lot, and that also means a lot of different time zones. For example, how do you get everything prepared for the Australian Grand Prix?
That's all a case of planning. So the time zone business is just, you have to be very precise on, first you start looking at, you plan long ahead, which flights you want to take, which flight works best to optimize the sleep. Then you start thinking about things about what can you do on the days before and after, whether you want to start adjusting to the new time zone already earlier. And this, of course, the biggest determinant of time zone adaptation is light. So light is governing our body clock. So you have to think about when you're getting light and how much and so on and so on. So you can shift already some hours towards the right direction. And then this helps you already. And with this, it's... So light is the number one, but then you can also be thinking about eating and training and all these kind of things. So body temperature a little bit as well. So,
and how would you describe the relationship between you and Sebastian Vettel? Is it more like a friendship, or is it more on a professional level? Because you've been through so many good and not so good times after all this.
Yeah, I guess you have to ask him for his point of view. But from my point of view, yeah, the way I work with him is that I work full time. So I live in Switzerland, and we do all the training between the races together. And then I've been now all the years until now, I've been at every single race with him. And actually this year, then now there's a little change because I got a little daughter at home, and Sebastian offered me the chance that I could stay a little bit more home. And that's why there's actually Mark Arnold, the coach of Kimi, is currently in Bahrain. That's why I'm not there. So now I have a bit more time at home. But nevertheless, what I want to say is that you spend so much time together that, of course, it has to work also outside the professional side of things. So I have to do my best, and we have to do a great job and hit our KPIs on the work side and do a fantastic job there. However, for us to enjoy being together and all these flights and all the time in Australia, you land there on a Monday evening, you have the Tuesday, Wednesday together and doing things, you have to get along. And it's also a very important thing. We have to bring each other. I have to bring to him, but we have to also bring each other positive energy. And it has to be a personality match where you a little bit have the same values and laugh about the same things and so on and so on. It just makes life, I think it has a genuine performance benefit as well, because I think if you are with somebody, you spend so much time with somebody you enjoy spending time with, you're going to be happier and more focused on the things that matter than if you weren't. So I'm happy. I've been very privileged to obviously go together with Sebastian, and I think we've had a good match on this.
What race is the hardest to get prepared for, because of the physical demanding or because it's just warm?
So the toughest race of the year is Singapore, for sure. It's so long, first of all. So it's 2 hours. Yeah, it's just the number of laps is so high that it always runs the whole time of 2 hours. And then it's also a street circuit with the walls closed. It's you have the lights, which are flashy. So sometimes you go tunnels and it's black and white. And it's all street circuits are always also a little bit more bumpy. It can never be the same as a track on the like a newly done nice track somewhere else, which is only used for racing. A street always has some things. So all these elements together make it extremely challenging, and no space for risk, and also hot, hot and humid. So that's the most challenging. In terms of preparation, then the one thing that you can think about there is some heat, some heat acclimatizations, because it is hot, so you need to make sure your sweat rate is adjusted. So this is something, but otherwise it's really, you don't have enough time between races to prepare specifically for a race from a physical point of view. There's of course something you can do from a skill point of view. So if you start looking at some simulator things and things like this, but from a physical point of view, it takes so long to have adaptations. You don't get anything in a week. So you have to be fit throughout the year. And the base of that is done in the winter. Then you have to have a good plan of a good rhythm on what you do between the races. So how do you recover and how do you manage to get back to developing training between the races? And this annual plan and this idea of how the year runs, this is the thing that keeps you fit for the year.
Alpina. Ich bin ja gespannt, wie lange der Fernando Alonso noch cool bleibt, weil jetzt ist ihm beim Qualifying, er hat echt eine super Runde, es hat noch eine super Runde ausgeschaut und dann gibt das Auto einfach den Geist auf. Aber, und das ist nicht das erste Mal. Jetzt bin ich gespannt, wie lange er da wirklich noch gechillt bleibt und sich denkt, okay, machen wir heute oder ich weiß nicht. Ich glaube, da wird es noch irgendwann so einen richtig Alonso-schen Spruch über Team Radio geben, wenn das nächste Mal passiert, glaube ich.
Mhm. Ja, andererseits weiß er ganz genau, er ist jetzt in keinem Weltmeisterauto.
Aber trotzdem kann er ein Auto machen, was wenigstens fährt und nicht dauernd stehen bleibt.
Wobei laut Alpine, ja, oder damals Renault, werden sie ja, glaube ich, dieses Jahr Weltmeister mit dem 5-Jahres-Plan.
Die haben Ricciardo damals schon versprochen, hey, wir bauen dir ein Weltmeisterauto.
Ja. Arsch, würde mir voll am Arsch gehen, wenn ich da Alonso gewesen wäre. Er hat ja selber dann auch gesagt, er hätte eine Chance auf die Pole Position. Ich meine, hätte ich auch im Nachhinein gesagt, ja, klar. Aber ich glaube schon, dass er in die Top 5 reingefahren wäre. Hätte er diesen technischen Gefecht, hätte er den technischen Defekt nicht.
Man muss auch sagen, ja. Alpine haben auch ein technisches Gefecht.
Stimmt.
Ja. Super Runde. Stimmt. Und er wäre auch sicher auf der Pole gelandet, ja, wenn die Hydraulik nicht gewesen wäre und wenn der erste Sektor nicht gewesen wäre, ja, und wenn Charles, Max und Checo nicht gewesen wären, dann.
Also runtergebrochen, wenn er allein gewesen wäre.
Genau.
Dann wäre er auf die Pole Position gefahren, dann hätte er wahrscheinlich auch noch gewonnen, fastest Lap und alles. Also ja, meiste Führungsrunden, bam. Ja, und Ocon, liebe Beate, war auch dabei.
Ja, und das Orge ist, der ist 7. geworden und Alonso 17. geworden. Und ich habe irgendwie gefühlt mehr von Alonso mitbekommen als von Ocon.
Ja, der immer ist noch wahrscheinlich gedacht, so allein hin und her gefahren.
Ocon, 7., cool, auch nicht schlecht. Freut mich für Alpine, dass die konsequent Punkte machen.
Ich wollte gerade sagen, die sind nämlich auch von Woche zu Woche sehr oft im Qualifying immer wieder in denselben Reihen. Mhm. Also das finde ich konstant ganz gut. Sie werden halt nicht besser, aber vielleicht auch nicht schlechter.
Ja. Was ich lustig fand, dieses eine Team Radio von Alonso, wo, glaube ich, 100.000 Fahrer dem Stroll hinten nachgefahren sind. Mhm. Und da war Stroll, dann war Gasly und dann war eben Bottas. Und der Alonso funkt dann so vor, so, wer ist denn in diesen Alpha Tauri drinnen und wer holt denn da nicht? So, ja, das ist Gasly. Das habe ich irgendwie sehr lustig gefunden, weil man denkt, dann fahr doch selber vor auf diese Position und überhol. Nächster Kandidat. McLaren. die waren dieses Wochenende erstaunlich gut. Ich war erstens überrascht, FP3, dass Lando Norris der schnellste war. Dann sind sie Fünfter und Sechster geworden. Also wirklich mal beide in den Punkten und sich da mal schön vorkatapultiert von 8 bei den Konstrukteuren auf 4. Ich bin gespannt, wie das dann weitergeht. Ob das jetzt nur so ein positiver Ausrutscher war.
Ich war mir dann auch nicht sicher. Ist es, weil ihnen die Strecke einfach gut liegt? Mhm. Oder ist es, weil sie allgemein jetzt mehr Pace im Auto gefunden haben? Mhm. Ja? Also Glück oder langfristiges Glück? Kurzfristiges Glück oder langfristiges Glück? So. Mich hat sehr gefreut, dass der Danny bei seinem Heim-Grand Prix dieses Jahr in den Top 10 war und nicht einmal so schlecht war. Weil ganz ehrlich, wie traurig wäre es gewesen, wenn er irgendwie P17 geworden wäre.
Ja.
Oder DNF. Aber es war so nicht, Gott sei Dank. Und war schön.
Ich glaube, die haben da auch so ein bisschen Glück gehabt, weil da ja der Albon ewig lang hinter den beiden McLarens war und der halt doch auch so ein bisschen aufgehalten hat. Das heißt, der hat so den Weg für sie freigeräumt.
Also danke, oh, Alex Albon.
Red Bull.
Was bräuchte ich jetzt?
Alter, wenn ihr jetzt noch ein Red Bull trinkt, dann fliege ich durch die Wohnung.
Ja, verleiht ja auch Flüge.
Jetzt macht dieser Slogan endlich Sinn.
Ja, ja. Wir sind leider immer noch nicht von Red Bull gesponsert, aber sollte uns jemand von Red Bull sponsern, schreibt uns.
Ich finde es ja so irre, dass die ja eigentlich ein richtig gutes Auto haben. Gut, der Max hat gesagt, sie haben eher ein bisschen gestruggelt vom Pace her und P2 beim Qualifying eh super. Aber ich finde es so arg, dass die jetzt trotzdem bei den Konstrukteuren Dritter sind und hinter Mercedes. Weil die einfach es nicht schaffen, den Max Verstappen ein Auto zu bauen, das ein Rennen durchfährt. Jetzt waren 3 Rennen und Max Verstappen ist bei 2 raus mit einem DNF.
Das ist halt sehr, sehr, sehr bitter und richtig problematisch im weiteren Verlauf, wenn es um die WM geht. Das wird diese Rennen, wo er das DNF hat, die verkacken ihm wahrscheinlich die Weltmeisterschaft, obwohl er dann urgut performt, aber das Auto halt abkackt.
Driver Standing ist Verstappen jetzt 6. nur.
Bist du deppert?
Der ist nur 6. eben mit seinem einen Sieg. Und das ist schon, da ist davor Hamilton, Perez, Sainz, Russell, Leclerc. Wenn du dir eben die ganzen Struggles, weißt du, und das Ganze drumherum mitbekommst und welche Probleme eben Mercedes hat, fragst du dich echt, wie kommt dieses Driver Standing dann zustande? Das ist ja lustig, jetzt ist ja auch von seinem Vertrag was rauskommen, dass der ja auch eine Ausstiegsklausel hat. Das heißt, wenn es jetzt wirklich keine Chance gibt, dass er in einem WM-tauglichen Auto sitzt, kann er von seinem 125-Jahre-Vertrag bei Red Bull auch aussteigen.
Oh, naja, die Frage ist, wo geht er dann hin?
Alfa Tauri.
Ferrari? Oder Alfa Romeo mit dem Bottas, das wäre doch lustig.
Und da hat er eben dann das Glück gehabt, dass der Perez noch da war, weil der hat jetzt die P2 sich irgendwie gecheckt. Der war auch so cool unauffällig, weil man gedacht hat, oh, cool, okay, gut, ich weiß, dass noch ein zweiter Red Bull mit dabei ist, aber wow, Perez dafür jetzt der Red Bull-Fahrer, der wenigstens wichtige Punkte für die Konstrukteure eingefahren hat.
Er hat dann auch im Funk gefragt, was da los ist mit Max.
Das ist so geil.
Und was haben sie ihm dann gesagt?
Das hat mit unserem Auto überhaupt nichts zu tun. Ich meine, das würde ich auch sagen, ja. So ein Mochter kann es sorgen. Wahrscheinlich haben sie eh alle geschaut, so, oh mein Gott, fuck. Ist das Gleiche? Sagen wir einfach mal nein, um ihn einfach zu beruhigen.
Voll. Der Checo hat einen zweiten Platz gemacht, hat richtig wichtige Punkte fürs Team gemacht und hat sich aber gefühlt, auch im Interview danach, nach dem Rennen nicht wirklich gefreut darüber. Also es war schon so, als hätte er gelernt, diese zweite Stelle zu sein und dieser zweite Fahrer konnte das nicht wirklich genießen. Andererseits verstehe ich das natürlich auch, dass du sagst, wir fahren als Team, wir fahren zu zweit. Ich bin jetzt zumindest einer, der Punkte gemacht hat. Oh scheiße, dass der Weltmeister werden sollte, jetzt rausfliegt.
Ja. Checo, wenn du diesen Podcast hörst, du bist in der Fahrerwertung zurzeit vor Verstappen. Also bitte, technically, you're the number one driver at the moment because you have more points. Der hat nämlich 30 Punkte und Verstappen hat nur 25. Was willst du mit einem Sieg, wenn du sonst nicht mehr rausfliegst?
Ja, Checo, ich würd mal mit der Beate telefonieren für so ein Motivationsgespräch auch.
A Mercedes. Bevor wir jetzt wirklich mal Mercedes reden. Es ist George Russell jetzt Zweiter bei der Fahrerwertung.
Wie ist das passiert?
Ich verstehe verstehe es nicht. Ich habe alle Rennen gesehen und ich weiß auch, Mercedes struggelt extrem, aber wie geht das bitte? Wie gut ist Charles Leclerc in dieser Saison und wie schlecht sind alle anderen? Dass George Russell Zweiter ist in einem Mercedes, der gerade nicht gut ist. Generell ist Mercedes Zweiter bei der Konstrukteurswertung. Die fahren wenigstens die Rennen durch im Gegensatz zu Red Bull. Ja, Russell wieder vor Hamilton gelandet. Wobei man da auch sagen muss, es hat halt Russell extrem Glück gehabt mit dem zweiten richtigen Safety Car, weil da ist er eben dann reinkommen zum Reifen wechseln. Und das Glück hat eben Hamilton nicht gehabt, der natürlich dann viel mehr Zeit verloren hätte. Also wäre das nicht gewesen und sie hätten es andersrum gemacht, wäre Hamilton vorn gewesen. Weil eben die ganzen Hamilton-Hater sagen, was ist jetzt mit Hamilton? So, ja. Wäre es andersrum gewesen, war er bei Hamilton vorn gewesen. Vielleicht kann man auch sagen, es ist Russell einfach gewohnt, ein scheiß Auto zu fahren.
Ich wollte gerade sagen, er ist es gewohnt, im Verkehr zu fahren. Er ist es gewohnt, halt irgendwo im Mittelfeld zu fahren. Und das war aber zu guten Williams-Zeiten. Mhm. Deswegen finde ich das ein bisschen traurig, auch wenn ich mir das ansehe, dass der, also es hat sich de facto vielleicht nur die Uniform und das Auto ein bisschen verändert und die Leute und wo er, der Arbeitgeber, schade eigentlich, der hat sich auch gedacht so, wow, ich bin jetzt bei Mercedes, urgeil, yay. Und dann so, fuck, wahrscheinlich wäre ich bei Williams genauso gut gewesen. Scheiße. Ja, aber Lewis Hamilton, muss man sagen, hat immerhin besser performt als letztes Mal.
Ja.
Er ist zumindest jetzt Vierter geworden, also er ist knapp am Podium vorbei.
Ja, und er hat auch wirklich einen extrem guten Start gehabt. Ich war da richtig überrascht, als Hamilton dann auf einmal Dritter war. Vielleicht auch off-topic zu Mercedes. Lewis Hamilton war in Australien auch skydiven und hat da seine Physiotherapeutin mitgenommen, die Angela Cullum. Und da gibt es eben das Foto, wo sie gemeinsam eben in der Luft sind. Und da hat eben eine Meme-Seite bei ihr, bei der Angela, die ganzen Koffer und Rucksäcke dazu gefotoshoppt. Und das hat aber auch Lewis Hamilton so lustig gefunden, weil der hat dieses Meme tatsächlich auch auf seiner Seite geteilt.
Wirklich?
Ja. Geil. Ich finde den trotzdem, trotz der ganzen schwierigen Situation irgendwie bei Mercedes gerade, ich finde, er hat trotzdem so eine lockere Art. Ich finde den irgendwie gerade irgendwie total losgelöst. Vielleicht, weil sie wissen, okay, das mit der Weltmeisterschaft wird nichts, dass man da einfach sein Bestes gibt und eben schaut, was passiert. Vielleicht ist das der Grund. Ich finde, er wirkt total entspannt.
Er hat auch da waren sie ja bei irgendwelchen Interviews jetzt in Australien und da hat der George Russell erwähnt, ja, und mit Mr. Hamilton neben mir. Und der Hamilton hat gemeint, oh, mit Mr. Hamilton? Ich dachte, da ist mein Vater damit gemeint. Aber eigentlich bei mir Sir Hamilton. Also da hat das ganze Publikum hat so gelacht und echt cool, cool, dass er noch lachen kann, weil an seiner Stelle, wenn, ich sag's ja ganz ehrlich, wer verliert gern und wer ist nicht gern die Nummer eins? Also für das bleibt er wirklich cool und irgendwie motiviert.
Also ich finde so vom Teamgefüge bei Mercedes, finde ich es eigentlich ganz okay, so wie sie es eben gerade machen und eben auch, es gibt jetzt keinen klaren Einserfahrer, sondern der einfach gerade vorne ist, ist einfach gerade vorne. Und ich verstehe auch wenn sie da knapp beieinander waren, der Russell und der Hamilton, dass sie sagen, hey, bitte, macht's da gar nichts, bleibt's einfach so, wie seid, weil da geht es wirklich um Konstrukteurspunkte. Und da ist es gerade extrem wichtig, so weit Punkte aufzubauen, wie nur möglich, gerade eben, wenn du das Glück hast, dass ein Red Bull ausfällt. Well done für das, was habt, Mercedes. Kommen wir zu Ferrari. Ich glaube, man kann behaupten, es ist Leclerc einfach der schnellere Ferrari. Mhm. Es hat Sainz extrem viele Probleme gehabt. Sie haben auch vor dem Rennen von ihm das Lenkrad dann noch verwechselt, ausgetauscht. Es ist arg, wie schnell Leclerc ist.
Einfach auch fehlerfrei. Also Charles Leclerc hatte ein sehr, sehr gutes, fehlerfreies Rennen. Hat jede Runde angeführt. Pole Position, Fastest Lap, also alles. Mhm. Und ich hätte mir das wirklich nicht gedacht. Und ich glaube, die freuen sich auch, aber sie sind auch noch sehr vorsichtig, weil sie sich denken, um Gottes Willen, es kann sich ja alles noch drehen und wenden. Es ist ja erst, unter Anführungszeichen, das dritte Rennen von 748 in dieser Saison. Aber es zeigt einen deutlichen Trend. es ist halt klar, dass Charles Leclerc die Nummer 1 ist.
Ja.
Und ich glaube, sie konzentrieren sich auch jetzt ziemlich auf ihn. Und ich hoffe nicht, dass der Sainz ein bisschen, wir erinnern uns eigentlich damals an Charles Leclerc und Vettel.
Das glaube ich nicht.
Wie es Vettel einfach nicht gut gegangen ist. Ich hoffe nicht, dass es dazu kommt. Aber ja, weißt, manchmal
hat man Sainz,
Pech.
Es hat Sainz einfach ein schlechtes Wochenende gehabt. Sonst wissen wir, die sind als Doppelpack so stark. Also genau. Da mache ich mir überhaupt keine Sorgen. Das heißt, wir schauen jetzt voller Spannung Richtung Imola. Und da ist auch der, die das Sprint wieder.
Stimmt. Le Sprint.
The Sprint. Na dann.
Frohe Ostern, liebe Beate und liebe Hörerinnen und Hörer.
Stimmt, frohe Ostern.
Hoffen wir, dass Valtteri Bottas seine Eier findet und ihr auch.
Siehst, und das ist der Grund, warum wir nie ein Interview mit Valtteri Bottas kriegen. Frohe Ostern.
Bis Imola.
Basta, Shooter.
So, der Wasser.
Box, Box. Box, 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 Box.
Oh God, yes! Holy mac and cheese balls.
Wieder live von Ihrem Toyota-Partner mit diesem Leasing-Auftakt. Der neue Toyota Yaris-Hybrid. Ab 179 Euro im Monat. Ohne Anzahlung. Seine Sicherheitsassistenten laufen mit. Und ja, ab ins Netz mit voller Konnektivität. Auch am Start die Toyota Team Deutschland Sondermodelle. Ohne Anzahlung geht's in die nächste Runde. Jetzt lossprinten zu Ihrem Toyota-Partner.
Wusstest du, dass TK Maxx immer die besten Markendeals hat? Duftkerzen für alle? Sportoutfits? Stylische Pieces für dein Zuhause? Designer-Handtasche? Check, check, check. Bei TK Maxx findest du große Marken zu unglaublichen Preisen. Psst. Im Onlineshop auf tkmaxx.de kannst du rund um die Uhr die besten Markendeals shoppen. TK Maxx, immer der bessere Deal im Store und online.
Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.